Ja, wir sind im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Und als ich mir das Kapitel so ein bisschen durchgelesen habe und gerade diesen ersten Abschnitt über die zehn Jungfrauen und ihre Situation, habe ich eigentlich gedacht, es könnten Männer gewesen sein. Gestern, als ich mich vorbereitet habe, 2 Stunden, habe ich vergessen, die Datei zu sichern und plötzlich war alles verschwunden. Und nichts mehr war da und ich musste wieder von vorne anfangen. Und da ich ein sehr vergesslicher Typ bin, hätte ich es auch sein können, der vergessen hat, Öl mitzunehmen. Also hätten auch Männer sein können. Ich weiß nicht, ich finde es immer nicht. Die Bibel sagt was anderes darüber. Es ist immer wieder wichtig, was die Bibel sagt. Was? Bist du nicht so vergesslich, Jörg? Ja. Wir sind schon 2. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen 2, zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäße mitsamt ihren Lampen. Bis dahin erstmal. Jesus kommt hier und erstmal müssen wir ja wissen, Kapitel 24, Kapitel 25 sind ja werden die Ölbergpredigten genannt, die ja nicht für das gesamte Volk gewesen sind, sondern Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, zu diesem engen Kreis, der für ihn wichtig gewesen ist, die auch ein Verständnis dafür hatten, wer Jesus war. Nicht zu der ganzen Volksmenge, die ja sonst immer um ihn herum gewesen ist, sondern es waren hier schon Worte, die ihm wichtig waren. Gleichnisse, die er hier gebracht hat, die wichtig waren, dass die Jünger sie verstehen und wissen, worum es geht. Peter hat die letzten Wochen über 24 gepredigt, also auch über die Endzeit, über das, was kommen wird. Und es geht hier eigentlich weiter. Und er sagt hier eigentlich, was ist denn das? 10 Jungfrauen, die Zahl 10 war bei den Juden eigentlich das Komplette, das Ganze. Wenn 10 Männer in einem Dorf waren, hat man eine Synagoge gebaut. Das war wichtig. 10 Menschen zusammen waren etwas Komplettes, was Ganzes, was wichtig ist, eine Einheit. Und deshalb ist diese Zahl 10 eigentlich auch sehr wichtig. Für die Juden jedenfalls war sie einfach eine wichtige Zahl. Es sind viele Bedeutungen, die wir im Neuen Testament erleben, die wir oft verstehen, wenn wir uns so ein bisschen mit dem Judentum mal auseinandersetzen. Wir sehen ja, dass die Jünger auch sehr stark in dem Judentum verflochten waren. Sie wussten, wenn Jesus solche Gleichnisse brachte, was Jesus damit gemeint hat. Es war für sie nichts, naja, da sind 10 Jungfrauen, die gehen durch die Gegend und dann, ne? Ja, das ist irgendwas, wir lesen das oftmals und wir haben diese Verbindung nicht. Aber sie haben die Verbindung und sie sehen, was Jesus damit gemeint hat. Sie sehen die Schritte, die Jesus gegangen ist. Die andere Sache, die wichtig ist zu sehen, wir denken, also als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ne, diese Jungfrauen sitzen da mit so kleinen Lämpchen, das kennt ihr ja, die man so kaufen kann, ne, die steckt man so mit einer Kerze drin, ne, wer kennt die nicht, den Mann mit dem Licht, weiß nicht, ob er früher die Reklame, gab es so eine Reklame im Fernsehen über irgendwie so eine Reissorte, das war der Mann mit dem Licht, der hatte so eine kleine Lampe hier mit einer Kerze drauf, das war das nicht. Das war nicht diese Öllampe, sondern man geht davon aus, dass es Fackeln gewesen sind. Fackeln, Stöcke, die am Ende mit Lumpen zugebunden waren oder festgemacht waren und die in Öl getaucht wurden. Deshalb brannten sie. Und man hat später festgestellt, dass wahrscheinlich diese Lampen höchstens 15 Minuten gebrannt haben, diese Fackeln. Also das bedeutete, dass sie Lumpen mithaben mussten und Öl mithaben mussten und dieses Feuer oder das Feuer in Gang halten mussten. Also das bedeutet nicht, sie hatten hier so ein kleines Ölfläschchen an der Seite und füllten dann so langsam diese Öllampen nach. Sie werden wahrscheinlich in Paketen mitgehabt haben, ne, wo Lumpen drin gewesen sind und ein größeres Gefäß, wo Öl drin gewesen ist, weil dieses Fest ging ja nicht nur wie wir hier im Gottesdienst manchmal die Hochzeiten feiern, 2 Stunden, danach mal 3 Stunden, dann ist es vorbei. Es sind tagelang. Und in der Nacht wurden diese Fackeln angemacht. Und dieser Zug, diese Bereitschaft, die da gewesen ist, war ja nicht nur eine Sache von 5 Minuten, sondern sie waren bereit. Sie wussten nicht, wann der Bräutigam kam. Der Bräutigam kam und holte dann die Braut ab und sie mussten bereit sein. Und diese Fackel brannten. Und deshalb meine ich, also mir geht das manchmal so, mir kannst du die Sachen vor die Füße stellen, ich steige drüber und vergesse sie trotzdem. Deshalb bin ich da auf der Meinung, das müssen es Männer gewesen sein. Jedenfalls ich wäre dabei gewesen, 100 pro. Es war keine kleine Sache, die sie da in der Hand hatten, sondern es war eine Wichtigkeit. Und die andere Sache, die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sie warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Nicht nur die 5 Törichten, auch die anderen schliefen ein. Und es ist ja so, was ist denn? Wir warten. Wir warten darauf, dass etwas passiert. Wir sind gespannt. Und es gibt verschiedene Arten von Warten. Wenn ich nur auf eine OP warte, ist das ein Warten mit Angst. Morgen früh, hoffentlich kann ich die Nacht nicht schlafen. Oder wenn ich auf einen tollen Besuch warte, dann warte ich mit Freude. Dann kann ich nicht abwarten, dass die Person kommt. Dann stehe ich am Fenster, gehe hin und zurück. Es gibt verschiedene Arten von Warten. Und umso länger man wartet, umso eher kommt man auch in so eine Situation hinein zu denken, naja, vielleicht kommt die auch gar nicht. Vielleicht hat er es vergessen. Und irgendwann hörst du auf, zum Fenster zu laufen. Irgendwann denkst du, naja, der wird schon klingeln. Dann bleibe ich vorm Fernseher sitzen. Da gucke ich mir den Film eben zu Ende an. Wenn er kommt, hat er Pech gehabt. Wie ist das bei uns mit unserem Warten? Was ist dieses Brennen eigentlich, was da drin ist? Ich musste daran denken, an meine Zeit, als ich so verlobt war mit Annette, da war auch ein Brennen da. Wir hatten so ein Brennen für viele, füreinander und auch für viele die andere Sachen. Annette kriegte plötzlich die Idee, aufs Missionsfeld zu gehen. Fand ich toll, konnte ich unterstützen. Die Idee hatte ich auch und wollte auch gerne aufs Missionsfeld gehen. Annette ging zur Jugend einer Mission. Das war noch eine tolle Sache. Ich konnte mit ihr telefonieren und ich konnte sie besuchen fahren. Das war nicht eine große Weltreise, das war möglich. Dann setzte sie einen drauf. Sie ging zu ihrem praktischen Einsatz nach Griechenland. Das war für mich ein bisschen schwieriger, sie zu besuchen. Also musste ich ihr schreiben und ich musste die Beziehung in Gang halten dadurch, dass ich schreibe. Man, gut, dass ich schreiben konnte, sonst hätte ich es nicht in Gang halten können. Es war eine wichtige Situation. Dann kam sie wieder und man hat sich gefreut. Dann toppte sie das Ganze, weil sie nach Hongkong ging. Und da konnte ich überhaupt nicht hin. Nun saß ich da. Aber gerade in so einer Situation zeigt sich doch eigentlich, was ist das für eine Beziehung, die ich habe? Ist sie nur auf Gefühl aufgebaut? Ist sie nur auf Sehen, Gucken aufgebaut? Oder ist es eine Beziehung, die wirklich gegründet ist durch Gott in dir, wo du genau weißt, es kann da nichts dazwischen kommen? Ich habe viele Briefe geschrieben und ich habe darauf gewartet, sie einfach wieder zu treffen. 81 im Weihnachten habe ich sie besucht in Hongkong. Ich habe mich so gefreut, sie zu sehen, da zu sein. Und ich bin noch nie geflogen. Ich habe so einen Schiss in dem Flugzeug gehabt, aber es war okay. Weil ich hatte ein Ziel. Ich wusste, ich fahre zu meiner Freundin, zu meiner Verlobten. Ich wusste das Ziel und ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Und das ist das Warten, was Gott eigentlich von uns haben möchte oder was eigentlich in uns sein sollte. Dieses neue Eintauchen der Flammen, dieses Besprenkeln vielleicht oder das Neuumwickeln der Fackeln mit Neuanzünden, das ist doch das, was in uns immer wieder passiert durch den Heiligen Geist. Manchmal durch ein Bibelwort. Jemand kommt vorbei, sagt in der Bibelstelle und denkt, oh toll, danke, es ist wieder da, ich brenne wieder, das habe ich so ein bisschen verloren. Oder manchmal auch durch ein Gespräch, ich finde das immer so toll, Rainer und ich, uns verbindet das eine, wir warten wirklich alle, jeden Tag, jede Minute darauf, dass Jesus wiederkommt. Und manchmal rufen wir uns das zu, Mann, heute Abend noch. Das ist wichtig, ich merke, dass das in mir brennt, dass ich die Sehnsucht danach habe, dass Jesus wiederkommt. Weil ich keinen Bock mehr habe, in dieser Welt zu sein, weil ich diese Welt blöd finde. Das, was hier läuft, ist einfach daneben. Und wenn wir die Augen aufmachen, geht es uns doch allen so. Ich daran denke, dass die Grünen jetzt einen muslimischen Feiertag einführen wollen, finde ich doch wunderbar. Dafür einen christlichen Streichen. Vielleicht feiern sie demnächst in Dubai Ostern. Mal sehen. Wäre auch ganz nett. Wisst ihr nicht. Dieses Brennen, ist es da in mir? Ist es das, was mich eigentlich bewegt? Ist es das, was Gott tut in mir? Brenne ich danach, Jesus zu begegnen? Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da wachten alle, jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es wird nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Das ist ja immer die Situation, von dem anderen zu leben. Der andere wird schon haben. Und ich denke, gerade in der Welt ist das ja auch so, die Leute leben oftmals von uns. Naja, die Christen geben schon. Das ist schon okay. Bei denen kriegen wir schon zu und die müssen es ja geben. Ich meine, das ist das Erleben, was wir hier oft im Kaffeepott erleben, wenn wir die Essensaufgabe machen oder wenn wir andere Dinge tun, die Leute, oder auch im neuen Land, wenn die Leute das erleben, die Christen müssen das schon machen. Aber irgendwann ist das vorbei, da können wir nicht mehr. Dann denken wir auch mal an uns selber und das ist hier eigentlich eine sehr egoistische Sache, die die Jungfrauen machen, sie denken in dem Moment an sich selber. Und denken, wir wollen unserem Herrn entgegengehen und wenn wir jetzt abgeben, dann sind wir alle unten. Wir werden es wahrscheinlich gar nicht schaffen, so viel Öl haben wir gar nicht. Wir haben vorgesorgt. Und wenn wir einfach in die Welt hineingucken, was passiert im Laufe der Jahre, gucken wir doch in die Kirche hinein. Der Staat der lutherischen Kirche war ein guter Staat. Luther war jemand, der wirklich daran geglaubt hat, dass Jesus wiederkommt. Der war dafür. Was hat er gesagt? Wenn ich weiß, dass Jesus morgen wiederkommt, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Er war bereit innerlich. Es war ihm klar, dass es eine Ewigkeit gibt. Es war ihm klar, dass die Wiederkunft Jesus vor der Tür steht und er lebte so. Aber im Laufe der Jahre ist das doch alles vermischt worden. Irgendwo ist es untergegangen. Die Leute wissen es teilweise noch. Es ist da. Irgendwann kommt Jesus wieder. Aber sie brennen nicht. Sie haben die Lehre. Sie studieren es sogar. Aber sie haben nicht das Leben. Was nützt das, wenn ich die Gesetze oder die Liebe, die Gottes von der Kanzel predige und sie nicht lebe? Was nützt das, wenn ich mich hinstelle und sage, du musst keusch leben und klar leben, ohne Sünde leben und selbst die Leitung geht in Sünde? Das ist doch der Punkt einfach dabei. Was Gott hier sagt, ist, es geht um dein persönliches Leben in dieser Situation. Es geht um unser persönliches Leben, meine Beziehung zu Gott. Darum geht es hier in diesem Punkt. Es geht nicht um die Beziehung von Jörg zu Jesus oder von Annette zu Jesus. Hier geht es um meine Beziehung zu Jesus. Sind meine Lampen gefüllt? Ist mein Leben klar vor Gott? Kann ich bestehen vor Gott? Es ist leicht, auf andere zu gucken. Und wir sehen auch die Fehler der anderen immer sehr klar. Aber sehen wir unsere Fehler denn auch klar genug, dass wir daran arbeiten lassen können? Das ist die Frage oft dabei. Wir vergessen oft diese ganze Sache. Sie gehen los und versuchen Öl zu kaufen. In einer Situation, wo wahrscheinlich alles geschlossen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt. Etwas zu kaufen, wenn alles zu ist. Ich kenne das, ich musste so an meine Kindheit denken. Bin ja nicht auf Rosen gebettet aufgewachsen. Mein Vater hatte manchmal die Angewohnheit, wenn er total betrunken war, manchmal nachts um 1 oder um 2 mich aus dem Bett zu holen, mir eine Tasche voll leerer Bierflaschen in die Hand zu drücken und zu mir gesagt, geh los und kauf Bier und komm ja nicht ohne wieder. Und dann bin ich als kleiner Junge 10, 11, 12 Jahre durch die Gegend gelaufen und habe versucht, irgendwo Bier zu bekommen, zu Fuß. Und teilweise von Buchholz bis in die Stadtmitte gelaufen, um ja keinen Hintern voll von meinem Vater zu bekriegen, weil ich wusste, mein Vater hat einen harten Anschlag, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und ich weiß, wie das ist, loszulaufen und etwas haben zu wollen, es nicht zu kriegen. Das ist hart. Dann habe ich oftmals da gedacht, warum haben die denn nicht daran gedacht vorher, dass sie irgendwann kein Bier mehr da zu Hause haben? Warum hat man da vorher nicht dran gedacht? Jetzt in der Situation merken sie, Es fehlt uns was. Wir brauchen dieses Öl. Wir wollen auch teilnehmen an dieser Hochzeitsfeier. Wir brauchen das. Aber sie sorgen einfach nicht vor. Sie haben nicht vorgesorgt. Und das ist das Schlimme, was wir in dieser Welt haben. Es gibt eine Geschichte, die ich ganz interessant fand. Der Teufel hat sich mal zusammengesetzt mit ein paar Unterteufeln und sich mal überlegt, was können wir machen, um die Leute so ein bisschen von dieser ganzen Ewigkeitssache mal wegzukriegen. Der Erste, der zu ihm gesagt hat, gesagt, wir gehen einfach dahin und sagen, es gibt keinen Gott. Da sagt der Teufel, nee, das ist nicht so gut. Also wenn man ein bisschen klar denkt und ein bisschen überlegt, dann kann man eigentlich aufgrund der Schöpfung sehen, dass es einen Gott gibt. Also das ist keine gute Geschichte. Wer so ein bisschen nachdenkt, es gibt immer so ein paar Idioten, die anders denken, okay, ne, aber die Masse wird daran festhalten, dass es irgendwie einen Gott gibt. Und das ist ja auch die Tatsache. Der andere kommt an und sagt, weißt du was, wir erzählen ihnen einfach, es gibt keine Hölle. Ja, aber der Mensch hat ja auch das Bedürfnis danach und auch Gerechtigkeit zu erfahren und auch so ein bisschen so Rachegelüste und so, also so diese Sache, die ist auch irgendwo noch da. Also der Mensch denkt auch, dass es eine Hölle gibt in gewissem Maße, dass eine Bestrafung da ist, also das war auch keine gute Idee. Dann kommt der Dritte und sagt, das Beste ist, wir erzählen den Leuten, es gibt Gott, es gibt die Hölle, aber du hast noch genug Zeit. Und das ist die Situation. Es gibt Gott, es gibt die Hölle, aber du hast noch genug Zeit, um alles in Ordnung zu bringen. Das Teufels liebste Möbelstück ist die lange Bank. Und da packen wir alles sehr schön und sehr nett drauf und ziehen her, morgen. Ich bringe die Sache in Ordnung, morgen. Beim nächsten Mal. Ich mach's auch nicht wieder. Ich komme damit schon klar her. Du weißt, dass du mir vergibst. Ich weiß das. Aber morgen. Morgen kann es zu spät sein. Hier kommt der Bräutigam mitten in der Nacht und ruft die Brautjungfern heraus. Er kommt, die laufen ihm entgegen. Die einen gehen mit. Die anderen müssen sehen, dass sie da rankommen. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommt auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich habe früher nie verstanden, diese Geschichte, die kennt ihr bestimmt auch. Es gibt ja die, wenn jemand nachts Besuch kommt, dass er zu seinem Freund geht und um Brot bittet. Dieses Gleichnis in Lukas, ich glaube Kapitel 11 oder so ist das. Da geht es darum, dass er an die Tür klopft und bittet um ein Brot. Und der Hausvater drin sagt, ich kann dir die Tür nicht aufmachen, weil meine Kinder schlafen. Das habe ich irgendwo nie verstanden. Bis ich jetzt neulich mal so eine Beschreibung auch gelesen habe von so einer Haustür, dass das mit einem dicken Bolzen zugemacht war und dass es eine unwahrscheinliche Kraftanwendung auch war, diese Tür zu öffnen. Und nicht nur eine Kraftanwendung, sondern auch laut. Und deshalb, wenn er die Tür aufgemacht hätte, der Hausvater, wären seine Kinder und der Rest der Familie aufgewacht. Und hier ist es so, dass es diese Tür auch so verriegelt ist, fest verriegelt ist. Und es eine Kraftanwendung ist, sie zu öffnen. Und deshalb macht man sie nicht gerne auf. Und deshalb macht man sie auch nicht gerne für späte Gäste auf. Leute, die zu spät kommen, das muss schon eine sehr dringende Sache gewesen sein, um dass die Tür aufgemacht wird. Diese Tür war verschlossen. Die Leute, diese Jungfrauen, kamen nicht mehr rein. Sie konnten nicht mehr daran teilnehmen. Sie waren religiös. Sie haben keine Wiedergeburt erlebt aus dem Geist Gottes. Sie waren einfach religiös und das war ihr Problem. Bin ich religiös? Oder ist meine Grundlage, die ich habe in meinem Leben, auf Jesus gebaut? Und bin ich angeschlossen an die Kraftwelle des Lebens? Fließt das Wasser des Lebens durch mich hindurch? Wird meine Seele, mein Leben immer wieder getränkt durch den Heiligen Geist mit dem, was Gott in meinem Leben tut? Oder lebe ich von den Kloaken von den Pfützen, die da irgendwo draußen rumliegen? Das ist die Frage einfach dabei. Und das ist die Frage, die auch in diesem Gleichnis vorkommt. Habe ich die Lampe? Habe ich Öl? Ist mein Öl voll? Oder bin ich in der Situation, dass ich weiterziehen muss und versuchen muss, Öl zu bekommen? Dann ist es zu spät. Jetzt ist die Zeit, Jesus nachzufolgen. Jetzt ist die Zeit, Gott in ihr Leben hineinzulassen. Er ist nicht zu Ende mit den Gleichnissen hier. Sie gehen eigentlich alle in die gleiche Richtung. Gehen wir weiter in Vers 14. Denn es ist wie ein Mann, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann weitere 5. Und ebenso, der welche 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere, aber er wechselte das eine empfangen. Moment. Und ebenso der, welche 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber welche das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld des Herrn. Nach langer Zeit kam der Hausherr dieser Knechte und hielt Abrechnung mit ihnen. Und er trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm: Recht so, guter Knecht und treuer Knecht. Du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hin zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der mit 2 Talenten empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, gut und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh hin zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kenne dich. Du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht säest, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, hier hast du das deine. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wüsstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Denn hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hatte. Der Hausherr ist Jesus, der vor uns hergegangen ist in die Ewigkeit, um uns eine Stätte zu bereiten. Er hat uns alles eigentlich übergeben. Die Verantwortung für seine Gemeinde hat er uns übergeben. Und er hat uns in eine Gemeinde hineingesetzt. Und er hat uns mit Talenten und Gaben und Fähigkeiten ausgerüstet. Den einen mehr, den anderen weniger, denken wir manchmal. Und es ist ähnlich, hier läuft es ähnlich ab wie bei dem Leib, wo Paulus den Leib beschreibt, die verschiedenen Glieder in einem Leib. Manche Glieder im Leib, manche Organe sieht man, manche sieht man nicht so sehr. Aber die man nicht sieht, sind deswegen nicht unwichtig. Also ich spüre meine Bauchspeicheldrüse nicht, aber ich weiß, wie sie nicht funktioniert, deshalb muss ich Insulin spritzen. Das ist eine klare Sache. Meine Leber ist normalerweise ein Organ, was man nicht spürt. Aber es kann mir Probleme kosten. Meine Niere kann Probleme kosten. Das sind alles Dinge, die man nicht sieht. Mit Gaben ist es oftmals genauso. Mit Leuten, die Talente haben. In der Gemeinde werden eigentlich alle Gaben gebraucht. Es wird der Anbetungsleiter gebraucht, es wird der Prediger gebraucht. Es wird aber auch der Mitarbeiter, der die Kinderarbeit macht, gebraucht. Das ist ein Talent. Vielleicht sagst du, du hast kein Talent. Vielleicht hast du andere Fähigkeiten, die wichtig sind für Leute, für die Gemeinde, die da eingesetzt werden sollen. Ich habe John Corson gelesen, das ist ein Amerikaner, ein Prediger in Calvary Chapel, und er hat gesagt, vielleicht hast du die Fähigkeit, Windeln zu wechseln, dann solltest du dich für den Kindergottesdienst unter den kleinen Kindern melden. Ich glaube, dass Fähigkeiten da sind, dass Gott dir Fähigkeiten gegeben hat und dass wir lernen müssen, mit diesen Fähigkeiten eben auch zu arbeiten, sie Gott wiederzugeben, uns einzusetzen, um dass das Feld bereitet ist, wenn Jesus wiederkommt. Auch wenn du nicht gehen kannst, es kann eine Gabe sein, dass Gott dir Geld gegeben hat, dann nutze es, in die Mission hineinzugeben, in Werke hineinzugeben, die das Wort Gottes weitergeben. Vielleicht kannst du selber nicht sprechen, bist du nicht in der Lage, mit einer Masse zu sprechen, aber du kannst dadurch, dass du Geld gibst, andere Leute unterstützen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, die da drin sind. Hier spricht Gott eigentlich über die Verantwortung, die wir haben, mit unseren Gaben und Begabungen umzugehen. Sie nicht einfach fallen zu lassen, sondern sie da einzusetzen, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Dann werden sie auch wirklich nütze sein. Viele Menschen vergeuden ihre Gaben, weil sie damit einfach Dinge tun, die für sie nur wichtig sind. Ich finde es immer faszinierend, wenn ich ein Fußballspiel sehe, man darf das ja nicht mehr, aber früher dann, wenn ein Tor geschossen worden ist und dann plötzlich kam das T-Shirt hoch und dann stand da drauf, Jesus rettet dich oder Jesus liebt dich. Ich finde toll, dass die Fußballspieler den Mut hatten, das eben auch offen zu bekunden. Man darf es ja nicht mehr machen, das ist ja nicht mehr erlaubt. Vieles ist nicht mehr erlaubt. Sie haben angefangen mit ihren Gaben, Gott zu verherrlichen. Oder wir haben eben diese ganze Sache mit dem Professor Gitt, ein fähiger Mann, der seine Gabe, die Gott ihm gegeben hat, seine Intelligenz, die er hat, einsetzt für Gott auf eine ganz tolle Art und Weise. Aber wie ist es mit der Person, die Fähigkeit hat, die Toiletten sauber zu machen? Jemand, der Dreck sieht und der Situation sieht, das ist wichtig für uns. Jemand, der vielleicht die Freude hat, Fenster zu putzen. Das sind Leute, die wichtig sind. Wir sehen das nicht. Und wir sehen diese Sachen auch nicht als wichtig an. Ich habe das schon mal erzählt. Es gab vor Jahren mal jemanden hier in der Gemeinde, der hat einfach die alten Gitarren mit nach Hause genommen und hat die wieder repariert und wieder zurückgestellt. Und Leute wie Markus und andere Leute, die hier in der Gemeinde Gitarre gespielt haben, haben sich mal gewundert, dass über die Woche die Gitarren weg waren. Und am nächsten Sonntag standen sie wieder da, die Knöpfe waren oben wieder dran, neue Saiten wurden regelmäßig draufgezogen und keiner hat gewusst, wer es gemacht hat. Keiner. Der Typ hat einfach Freude dran gehabt, zu dienen. Das war sein Talent und ich habe ihn mal erwischt dabei. Und habe mich gewundert, dass gerade er das hätte ich nicht von ihm gedacht. Aber der hat das mit so einer Hingabe gemacht und hat gesagt, das ist mein Dienst für die Gemeinde. Gott hat mir nicht eine Stimme gegeben, dass ich singen kann, aber er hat mir Hände gegeben, dass ich Dinge reparieren kann und er hat mir Geld gegeben, dass ich Saiten kaufen kann. Und es ist doch toll, wenn ein Instrument richtig funktioniert und gut gestimmt ist, da freut sich jeder Musiker drüber. Das ist ein Talent, was Menschen haben, so zu dienen. Und sie setzen es ein und das ist das, was Jesus hier eigentlich ganz krass sagt. Setz deine Talente ein. Fang an zu beten. Fang an zu gucken, wo deine Talente sind. Vielleicht kannst du gut mit dem Computer umgehen. Vielleicht kannst du gut Schreibmaschine schreiben. Das macht man ja heutzutage nicht mehr. Aber es gibt Menschen, oder vielleicht bist du jemand, der gut anderen Leuten helfen kann, dadurch, dass du ihnen die Wäsche wäschst. Viele Brüder hier in der Gemeinde, die alleinstehend sind, die sich darüber freuen würden, wenn jemand sich da für, ja, das sind einfach so Sachen, die denken, naja, was sind das für Gaben oder Begabungen oder was ist das? Das ist eine Sache, die Gott dir irgendwo gegeben hat, die wichtig sind für dein Leben. Ganz wichtig. Wir erachten viele Dinge oftmals nicht als so wichtig. Wir denken, gucken darüber weg. Wir möchten lieber das Große sein. Wir haben heute Mittag darüber geredet, Dirk und ich, wir haben da gesessen und er meinte so, naja, ich sehe so Leute wie Hudson Taylor, ich sehe Leute wie Gerhard Müller, der Waisenhäuser in Indien gebaut hat, die Missionare, wir sehen das alle, wir sehen die großen, dicken Berichte, wir lesen Biografien und sind begeistert, was da passiert und denken, aber unser Leben ist doch eigentlich christenleer. Das passiert doch überhaupt nicht. Mann, Leute, die haben ihre Tiefen gehabt, wie jeder andere auch. Und vielleicht sind sie noch viel tiefer gegangen als wir. Mann, wenn ich überlege, Hudson Taylor, ne? Den haben sie rauswerfen wollen aus der Missionsgesellschaft. Warum? Weil er sich mit den Chinesen identifiziert hat. Der muss durch Kämpfe durchgegangen sein. Der hat Kinder verloren, eigene Kinder verloren. Der hat irgendwann da gesehen, diese Tiefen, die dürfen wir nie vergessen dabei. Heute Morgen in der, ich lese morgens mal so ein Andachtsbuch zusammen, und da fand ich das eine Bild ganz gut. Die Steine für den Tempel wurden unten am Berg gehauen und zurechtgemacht und begradigt. Und dann wurden sie hochgebracht und dann wurden sie in die Mauer hineingesetzt. Und sie passten genau rein. Aber die grobe Arbeit, die wurde unten am Berg gemacht. Und Gott fängt an, unser Leben zu beschneiden. Und zuerst kommt das Grobe drin. Das ist genauso, wenn du etwas formst, eine Skulptur machst. Oder zuerst kommt das Grobe rein. Erstmal das Grobe weg. Das tut weh, aber man sieht es gleich. Ne? Zuerst wird der Typ geheilt von Alkoholismus. Du siehst sofort, dass er nicht mehr trinkt. Wunderbar, alles klar. Freust dich drüber. Aber dann ist es nicht zu Ende. Dann fängt Gott an, die Kleinigkeiten aus deinem Leben herauszuholen, die da drin sind und nicht gut sind für dich. Deinen Charakter umzuformen. Und das ist manchmal eine ganz schöne, harte, knifflige Arbeit. Und die tut manchmal viel mehr weh, als wenn ein großes Teil abgehauen wird. Da geht es ans Eingemachte hinein. Da kommt das feine Werkzeug zum Vorschein, was manchmal ganz scharf sein muss. Ich weiß nicht, ob du mal geschnitzt hast. Ich meine, ich bin jetzt nicht, ne, da im Wald mal mit deinem Messerchen da so ein Ding, sondern mal wirklich geschnitzt hast. Es gibt so richtig Schnitzwerkzeug, das ist ganz scharf. Und da kannst du die kleinen Dinge in der Figur rausziehen, rausschneiden, Falten in den Kleidern, die Augenringe rausnehmen. Du kannst damit so gut arbeiten, so exakt arbeiten, weil sie scharf sind. Und das ist das, was Gott macht in unserem Leben. Oft vergleicht er das mit einem Töpfer. Und wenn du dir mal anguckst, wie manche Töpfer so toll arbeiten und anfangen zu modellieren, wie toll das aussieht und wie exakt, und du manchmal so ein Abbild hast von einer Person. Das ist das, was Gott macht. Und dieses Bild, was hinterher da steht, ist er in dir. Aber dazu muss er tief hineingehen. Und dazu müssen Dinge rausgeschnitten werden, die so hinderlich für seinen Geist in unserem Leben sind. Und wir müssen das zulassen. Manchmal haben wir keine Lust, das zuzulassen. Und deshalb ziehen sich manche Dinge, die Gott in unserem Leben tut, über eine lange Zeit hin. Weil Gott uns nicht vergewaltigt. Sondern er lässt dann Sachen einfach mal liegen und sagt, okay, soweit habe ich jetzt gearbeitet, jetzt lege ich das zur Seite, jetzt lasse ich ihn erstmal laufen. Und dann kommt er wieder und sagt, es tut mir leid, bevor sich die Wunde wieder entzündet, muss ich das ganze Ding nochmal aufschneiden und dann muss erstmal alles raus, was ich da angesammelt habe, und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Aber ich mache das gerne, weil ich dich lieb habe. Das ist das, was Gott tut. Und irgendwann wird das ganze Bild da sein. In seiner Herrlichkeit, in seiner Ewigkeit, wenn wir das ganze Bild sehen, dann hat er so weit zubereitet, dass Menschen, oder auch heute erleben wir das manchmal, dass Menschen wirklich in uns Jesus sehen. Dass sie merken, diese Person muss gläubig sein. Weil die Liebe, die diese Person in dem Leben hat, die Gnade, die sie hat, die Geduld, die sie hat mit Personen, das kann nicht von ungefähr kommen. Da muss etwas da sein. Und das ist von Gott gegeben. Der Knecht hier, der ein Talent vergraben hat, hat hinterher nur noch ein Loch gehabt. Da war nichts anderes als ein Loch. In dem Gott hat sich getrennt von ihm. Und manchmal ist das hart. Manchmal muss Gott hart mit uns umgehen. Ich war am Sonntag in Siegen. Und der Grund, warum ich in Siegen war, ist, weil jemand aus der Obdachlosenarbeit, der hier in Hannover sich bekehrt hat und sich hier im Kaffeepott bekehrt hat, in Siegen eine Rehabilitation gemacht hat, eine Reha gemacht hat und sich hat am Sonntag taufen lassen. Und jetzt demnächst wahrscheinlich die Wohngemeinschaft von dieser Rehabilitationssache übernimmt als Leitung. Und als ich diesen Typen das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, vergiss es. Und ich bin mit ihm nach Siegen gefahren damals, weil dann war so ein Vorstellungsgespräch. Und dann hat er zu mir gesagt, die können alles mit mir machen, sagt er, alles. Ich mache alles mit, ich höre mir das alles an, ich gehe auch da in Gottesdienst, ich kann alles mit mir machen, sagt er, alles. Aber die werden mich nicht dazu kriegen, aufzuhören zu rauchen. Das werden sie nicht. Das werde ich behalten. Das garantiere ich dir. Und wir saßen da am Tisch und redeten mit ihnen. Und der Achim, der Leiter, sagte, so, wie ist das mit deinem Rauchen? Und Thomas sagte, ich höre dich auf zu rauchen. Also Achim, weißt du, wir haben so ein Gesetz hier bei uns. Ne? Und das ist einfach so, wir verlangen von dir eigentlich, dass du aufhörst zu rauchen. Und wenn du dagegen verstößt, das erste Mal musst du ein Loch graben, 50 cm nach 50 cm nach 50 cm. Aber nicht normal am Tag, sondern abends nach 10, wenn die anderen schlafen, und sagt, denk dran, wir sind hier im Westerwald, das ist steiniger Boden. Du kriegst eine Schaufel, du kriegst eine Hacke und dann kannst du arbeiten. Aber um 2 Uhr ist vorbei, dann kannst du ins Bett gehen. Und wenn du nicht fertig bist, machst du am nächsten Tag weiter. Ja und, sagt er, ja, wenn du das zweite Mal gegen verstößt, ist das Loch größer. 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Und am dritten Mal ist das Loch 1,50 Meter mal 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Und ich habe mit ihm geredet, wir sagen, na Thomas, wie viele Löcher hast du denn gegraben? Sagt Thomas, keins. Er sagt, ich bin hier angekommen und ich war so überwältigt durch das, was mir passiert ist, dass ich den Wunsch hatte, aufzuhören. Ich habe mir beten lassen und ich hatte den Wunsch aufzuhören, weil ich plötzlich dachte, Jesus, das, was ich hier erlebe, das muss Himmel sein. Diese Menschen sind so lieb zu mir, obwohl sie mich nicht kennen. Ich möchte dich einfach erleben. Und ich bin hingegangen zu dem und habe gesagt, betet mit mir. Sagt er, klar, habe ich immer wieder Geschmack gehabt, klar, habe ich auch den einen oder anderen Rückfall gehabt. Aber sagt er, ich hätte mir nie denken können, dass das Leben so toll ist, ohne zu rauchen. Ich fühle mich so wohl. Sagt er, ne? Gott ist das, der das tut, nicht wir. Gott ist das, der Menschen anspricht, nicht wir. Gott berührt Menschen, nicht wir berühren Menschen. Gott benutzt uns dazu, weil wir die Fähigkeit vielleicht dazu haben, weil wir in der Situation die Person sind, die wichtig ist für diese Person. Aber er tut es. Und deshalb gebührt die Ehre nicht uns, sondern ihm. Fang an zu beten. Frag Gott, wo deine Talente sind. Und egal was sie sind, setz sie ein. Gott wird das segnen. Halt deine Lampen brennen, dass du in der richtigen Situation, wenn Jesus wiederkommt, mit den Jungfrauen ihm entgegengehen kannst und teilhast an seinem Fest. Gott segnet dich. Das ist das, was er machen möchte. Gott möchte uns segnen und er gibt uns die Kraft, durch diese Schwierigkeiten und durch unser Leben hindurchzugehen. Er macht uns zu Überwindern. Er hat uns zu Königskindern gemacht. Wir haben eine Berufung, die kein anderer in dieser Welt überhaupt haben kann. Gottes Kinder sind wir. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal wieder in die Falle gelaufen seid. Gott hat was Großes für uns und er lässt uns da unten nicht sitzen und er holt uns raus. Vater, und dafür möchte ich dir danken, dass du uns lieb hast, Herr, und dass du uns festhältst und dass du uns durchträgst, Herr, und dass wir dir von ganzem Herzen vertrauen können, Herr, und dass du deine Liebe in unsere Herzen ausgießt, Herr. Bitte mach du unsere Flammen immer wieder brennen. Schenk du, dass dein Heiliger Geist, das Öl, dass wir es immer dabei haben, Herr, dass die Flammen nicht ausgehen. Und schenk du und hilf du uns, dass wir unsere Talente nicht vergeuden, sondern dass wir richtig an den richtigen Punkten einsetzen, Jesus, und dass sie als Segen für dich da sind, nicht für uns. Wir wollen nicht die Ehre haben, sondern ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dir die Ehre geben durch unser Leben hindurch, Jesus. Und das ist oftmals so schwer, aber das ist der Wunsch, den ich habe, Jesus, dass ich dich verherrliche durch unser Leben, Herr, dass die Menschen in unserem Leben sehen, dass du darin lebst, Jesus. Bitte segne uns dazu, hilf uns. Und wir danken dir dafür, dass du mit uns gehst und dass wir in dir einen Gott haben, mit dem wir über Mauern springen können, Jesus. Amen.